SRF 4 News.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Matthias Heim. Diese Woche haben gleich mehrere Ereignisse in der Romandie für Schlagzeilen gesorgt, auch bei uns in der Deutschschweiz. Angefangen bei der jurassischen Stadt Pruntrut. Dort muss ein neuer Stadtpräsident oder eine neue Stadtpräsidentin gewählt werden, und zwar auf Anordnung des Gerichts. Was ist genau vorgefallen? Das fragte ich unseren Romandie-Mitarbeiter Ron Hochuli.
Es ist mittlerweile eine lange Geschichte, von der wir an dieser Stelle auch schon gesprochen haben. Um das Ganze zu verstehen, braucht es einen kleinen Blick zurück. Es war eine riesige Überraschung, als am 11. November 2012 Thomas Schafter von der unabhängigen christlich-sozialen Partei mit nur 28 Stimmen Vorsprung auf den CVP-Kandidaten zum neuen Stadtpräsidenten gewählt wurde. Doch relativ schnell kam es zu Gerüchten und zu Anschuldigungen, dass es zu einem Wahlbetrug gekommen sei. Seither lebt Pruntrut ohne Stadtpräsident und wartet auf ein definitives Urteil der Justiz, ein Urteil, das nun diese Woche bekannt gegeben wurde. Der Betrug betrifft ungefähr 300 Stimmzettel, das heißt etwa 10% der Stimmen, die damals im November eingegangen waren.
Und um welche Art von Wahlbetrug ist es denn konkret bei dieser Wahl im vergangenen Herbst gekommen, so wie das jetzt das Gericht auch festgehalten hat?
Nun steht fest, dass es Helfer gab in beiden Lagern, die an verschiedenen Türen angeklopft hatten, im wahrsten Sinne des Wortes, um Wählern in Anführungs- und Schlusszeichen zu helfen, ihre Stimmzettel auszufüllen und diese dann auch noch selber auf die Post brachten. Manchmal ist sogar Geld anerboten und sogar bezahlt worden. Doch wie gesagt, das ist nicht nur in Schafters Lager passiert, sondern auch bei der gegnerischen Partei der CVP. Man habe die Stimmfreiheit massiv beeinträchtigt und das sei in Pruntrut keine Premiere gewesen, unterstrich das zuständige Gericht.
Und weshalb kam es in beiden Lagen zum Wahlbetrug?
Ja, das Gericht hat nun bestätigt, was eigentlich viele schon errannten in dieser Region, und zwar eben, dass Wahlbetrug oder zumindest Wahlbetrugsversuche in dieser Region schon eine ziemlich lange Geschichte haben. Lange war ja die CVP allermächtig, und um die CVP in Schwierigkeiten zu bringen, auf der einen Seite, aber auch bei der CVP selbst, damit sie sich halten kann, sei es schon mehrmals zu kleinen Spielchen gekommen, wobei man eben Leute versucht hat zu überzeugen, sie sollen doch dem einen oder anderen Kandidaten die Stimme geben. Nun, überzeugen, das ist ja natürlich legal, das ist ja auch das Ziel einer Wahlkampagne. Doch die Methoden, die seit langem angewendet werden in dieser Region, die sind fragwürdig. Doch eben nun scheint es so, dass man seit längerem in dieser Region einfach zu weit geht.
Nun muss also erneut gewählt werden, ein neuer Stadtpräsident oder eine neue Stadtpräsidentin. Wie sieht das ganz konkret aus bei Thomas Schafter, der eigentlich gewählt wurde, aber jetzt nicht im Amt ist? Wird er nochmals antreten?
Er hat es ganz klar vor, zeigt sich zwar vom juristischen Entscheid, wie gesagt, entsetzt, politisch aber weiterhin entschlossen, und dies, obschon es zu mehreren Kommentaren kam in den letzten Wochen. Zum Wohl der Demokratie würden sich beide Kandidaten besser zurückziehen und Platz machen für neue Köpfe, die mit dieser ganzen Affäre garantiert nichts zu tun hätten. Nur so könne der Stimmbürger ohne Bedenken nochmals an die Urne gehen. Doch Schafter ist fest überzeugt, dass die 1500 Wähler, die ihm ihre Stimme gaben im November, dasselbe nochmals tun werden. Die Antwort darauf fällt im Oktober. Insofern bleibt genügend Zeit, nochmals eine richtige Kampagne zu führen. Und diese wird mit höchster Wahrscheinlichkeit ziemlich umstritten und animiert sein.
Ron Hochuli, wechseln wir das Thema. Die Fluggesellschaft Swiss hat diese Woche bekannt gegeben, welche Ziele sie von Genf aus neu anfliegen wird. Wie wird dieser Ausbau des Angebots der Swiss in der Romandie aufgenommen?
Sehr positiv natürlich. Neue Destinationen, billigere Flüge, Stellenschaffungen am Flughafen Genf, das kam natürlich positiv rüber. Obschon Swiss noch überzeugen muss, dass es sich dann auch lohnt. Die Gesellschaft hat, was Preise angeht, nach wie vor ein kleines Imageproblem. Swiss gilt als eine teure Marke. Insofern spielte bisher oft quasi einen Pavlov-artigen Effekt mit. Wer billig reservieren wollte, tat dies meistens bei EasyJet, obwohl andere Gesellschaften auf gewissen Linien zu gewissen Zeitpunkten billiger waren. Nun hofft die Swiss natürlich, dies zu verändern mit einer sehr direkten Kommunikation, die auf konkreten Ziffern basiert. 39 Franken, dies der Tiefstpreis der neu angekündigten Offerten. Doch auf der anderen Seite will man klar vermeiden, mit einer Low-Cost-Airline verglichen zu werden. Das ginge gegen die Qualitätsvorstellungen der Kunden, sagte diese Woche die Swiss.
Im Gegensatz zum Flughafen Zürich ist die Swiss in Genf nicht die Nummer 1. Dort ist es EasyJet und ein Markenzeichen von EasyJet sind die günstigen Tarife. Offenbar will jetzt die Swiss mit diesen Angeboten, wie Sie es vorhin skizziert haben, auch direkt EasyJet konkurrenzieren.
Ja, die Swiss musste sich zu einem gewissen Grad anpassen. Sie haben es gesagt, die Konkurrenz ist eine Low-Cost-Firma in Genf. Eine Firma, die man preislich fast nicht schlagen kann. Sogar bei den neuen Angeboten, die angekündigt wurden diese Woche, ist die Swiss zwar mehr oder weniger im selben Segment wie EasyJet, aber billiger ist sie garantiert nicht. Das heißt, sie muss EasyJet qualitativ überbieten und vor allem Verspätungen vermeiden. Die Low-Cost-Firma hatte ja in den vergangenen Monaten quasi eine schwarze Serie in Genf mit großen Verspätungen und das hat dem Ruf von EasyJet geschadet. Besonders mit Pünktlichkeit können andere Gesellschaften insofern punkten und dies hat die Swiss erkannt. Man darf im Durchschnitt leicht teurer sein, aber eben nur leicht.
Und wie ist denn nun der Empfang von Swiss in Genf? Vor dem Hintergrund, dass die Vorgängerin Swissair sich ja zeitweise von Genf verabschiedet hat und den Flughafen nur stiefmütterlich behandelt hat, wurde die Swiss jetzt mit offenen Armen empfangen.
Ja, Genf war lange frustriert nach dem damaligen Entscheid der Swissair, lokal massiv abzubauen, vor allem was die Langstreckenflüge betrifft. Doch seither konnte sich der Flughafen auffangen, dank strategisch klugen Entscheiden, wie eben jener EasyJet den roten Teppich auszufahren quasi. Doch auch, weil sich die Zeiten im Luftverkehr verändert haben. In den 90er Jahren sprach man ja überall nur von Hubs und in der Schweiz war der Fall klar, Zürich sollte wachsen und Genf bloß als Zufuhrflughafen gelten. Doch seither hat sich der Trend etwas gedreht, die Nachfrage für Point-to-Point-Angebote, das heißt Direktflüge, ist derart stark, dass sich eben Flughäfen wie Genf entwickelt haben. Und heute gibt es da auch wieder ein dezentes Langstreckenangebot. Die Swiss trägt auch dazu bei. Insofern, ja klar, man hat die Swiss mit offenen Armen wieder empfangen.
Ron Hochuli, apropos Fliegen und ferne Destinationen. Die Ferien stehen unmittelbar bevor, auch in der Romandie. Wo zieht es eigentlich die Romance hin diesen Sommer?
Ja, ein sehr beliebtes Zielort, quasi ein Evergreen, ist und bleibt natürlich Frankreich. Sei es die Bretagne, die Provence, die Côte d'Azur oder die Pyrenäen. Doch es gibt nun auch einen kleinen neuen Trend. Es scheint, dass mehr und mehr Leute im Sommer bloß einen kleinen Abstecher machen, vielleicht für ein verlängertes Wochenende. Ansonsten aber eher im Frühling oder im Herbst in die Ferien fahren, weil es im Sommer in der Schweiz ja auch schön sei. Mit einem riesigen Freizeitangebot, sei es kulturell, mit verschiedensten Festivals, sportlich oder sonst was Ausflugsmöglichkeiten betrifft. Die Westschweiz ist bei den Westschweizern sehr beliebt.
Und der Sommer in der Romandie hat ja wahrlich einiges zu bieten. Denken wir an die verschiedensten Festivals, Sie haben es auch bereits angesprochen, Musik etwa in Nyon oder Montreux. Und in Montreux ist das Festival jetzt gestartet, und zwar unter den Vorzeichen zum ersten Mal nach dem Tod des Gründers Claude Nobs. Wie sehen denn diese Vorzeichen konkret aus?
Es hat eine ganz spezielle Ausgabe begonnen, weil es eben die letzte sein wird, die zum großen Teil noch unter und mit Claude Nobs entstanden ist. Er hat die Wechsel initiiert, die man vorfinden wird, mit 3 Konzertbühnen anstatt nur 2 und einem neuen Off, das heißt Gratis-Festival-Konzept. Er hatte auch beschlossen, das Festival am Donnerstag zu eröffnen, einen Tag früher als üblich, weil es die Möglichkeit gab, die einzigartige Möglichkeit, Leonard Cohen zu empfangen. Und dieser wünschte sich gleich 2 Abende hintereinander zu spielen. Und ein solcher Festivalbeginn wird bestimmt unvergesslich bleiben.
Nächstes Jahr dann wird das Festival komplett vom Nachfolgeteam von Claude Nobs gestaltet werden. Wie schwer ist es eigentlich, in diese großen Fußstapfen von Claude Nobs für diese Nachfolger zu treten?
Mathieu Jatton hat es sicher nicht leicht. Klar, er arbeitet seit Jahren als Generalsekretär des Festivals an der Seite von Claude Nobs bis im Dezember. Er kennt jedes Detail der Organisation, hat auch das Vertrauen von Mitarbeitern und Behörden. Was jedoch seine große Herausforderung sein wird, hat nichts mit praktischen Angelegenheiten zu tun. Er wird quasi den Geist des Festivals am Leben erhalten müssen und dies nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Musikern. Einige kamen ja dank und für Claude Nobs nach Montreux und die Herausforderung ist nun entsprechend groß für Mathieu Jatton.
Ron Hochuli, wie präsent ist denn jetzt eigentlich noch Claude Nobs beim diesjährigen Jazzfestival in Montreux?
Man hat nichts allzu Großes organisieren wollen. Es wurde ja ein Konzert organisiert zu Ehren von Claude Nobs im Frühling. Nun ja, auf dem Programm steht nichts allzu Spezielles, aber spontan wird es natürlich zu mehreren Sachen kommen, auf der Bühne, vielleicht auch neben der Bühne. Man darf nicht vergessen, Claude Nobs war befreundet, persönlich befreundet mit vielen Musikern, die auch dieses Jahr wieder nach Montreux kommen. Ja, und man kann ganz stark davon ausgehen, dass viele von diesen Musikern während ihren Konzerten Claude Nobs auch würdigen werden.
Sagt Ron Hochuli, unsere Mitarbeiterin der Romandie.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Diese Woche hat das Bundesamt für Statistik Zahlen zur natürlichen Bevölkerungsbewegung in der Schweiz publiziert, also zu Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen. Unser Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob erklärt im Gespräch mit Urs Gilgen, was die Statistik zum Kanton Tessin besagt.
Die erste Feststellung, die man machen muss, das Tessin altert weiter. Und das Tessin ist ja schon ein Kanton, der überdurchschnittlich alt ist. Und 2012 ergab der natürliche Saldo sogar ein Minus von 159. Das heißt, konkret, es starben 159 Personen mehr, als es Geburten gab. Also, das Statistikamt sprach von einem sehr schwachen Geburtenjahrgang. Und das ist besonders auffällig.
Und wie verteilt sich diese Entwicklung auf In- und Ausländer? Gibt es da Unterschiede?
Es gibt Unterschiede und der Saldo, wenn man das so ausdrücken will, bei der Schweizer Bevölkerung ist besonders negativ, nämlich minus 367. Es ist der tiefste Wert seit 1969. Etwas anders sieht es eben bei der ausländischen Bevölkerung aus, die ja im Tessin doch auch einen hohen Anteil hat an der Gesamtbevölkerung. Dort gibt es immerhin einen Zuwachs von 208. Interessant ist aber vielleicht auch noch dazu, dass die Hochzeiten leicht angestiegen sind, also die Eheschließungen. Allerdings, und das stellt man fest, immer mehr Vermählungen in zweiter oder gar dritter Ehe. Also wenn von Eheschließungen die Rede ist, geht es nicht immer um die erste Heirat.
Kommen wir nochmals zurück auf die Geburten. Wie erklärt sich denn diese tiefe Geburtenrate im Tessin?
Ja, das ist etwas schwierig zu sagen. Die Statistiker bieten da viele Zahlen, aber eben leider keine Erklärungen. Tatsache ist am Ende, dass die Geburtenrate im Tessin so tief ist, wie sie nie zuvor gewesen ist, nämlich 8,7 Geburten auf 1000 Einwohner. Wenn man bedenkt, dass die Einwohnerzahl in den letzten 20 Jahren um 14% gestiegen ist, aber die Zahl der Geburten gleich geblieben ist, ist das doch einigermaßen vielsagend. Woran es liegt, am Ende wissen wir es nicht genau. Vielleicht ist immer die kulturelle Referenzzone auch von Bedeutung. Italien hat ja auch eine besonders tiefe Geburtenrate und die Frauen haben immer später überhaupt Kinder, wenn sie überhaupt noch welche haben oder bekommen. Also das zeigt sich eben auch im Tessin besonders stark.
Steigende Einwohnerzahl, aber sinkende Geburtenrate. Hat denn das auch mit den Deutschschweizern zu tun unter Umständen, die sich im Tessin ansiedeln?
Das wird immer wieder diskutiert und es hat zumindest teilweise, kann man sagen, ein wenig damit zu tun. Vor einigen Jahren gab es ja mal eine Welle auch von Deutschschweizern, die ins Tessin gezogen sind. Und meistens handelt es sich dabei doch um ältere Semester. Dieses Thema kommt auch immer wieder bei etwa Krankenkassenprämien vor. Aber man muss auch sagen, diese Art der Emigration ist in jüngster Zeit etwas zurückgegangen. Aber sie spielt eben dann in der Altersstruktur einen gewissen kleinen Anteil.
Zu einem ganz anderen Thema. In einer Beilage der Neuen Zürcher Zeitung zum Tessin von dieser Woche hat der bekannte Architekt Mario Botta über die Zonenplanung in seinem Heimatkanton geschrieben. Und da hat er massive Kritik geübt, wie es aussieht.
Er hat sehr massive Kritik geübt und meiner Meinung nach ist es sehr lohnenswert, diesen Text zu lesen. Eine Art Abrechnung mit der kantonalen Raumplanung. Und es ist natürlich immer interessant, wenn es jemand tut, der aus dem Kanton selber kommt und dazu noch Mario Botta heißt. Es ist also nicht der Blick von außen, sondern tatsächlich einer von innen. Er spricht ganz klar von einer Zersiedelung in den Agglomerationen Locarno, Bellinzona, Lugano und Mendrisiotto. Er spricht von Auswüchsen und davon, dass man die natürliche Stadtentwicklung völlig außer Acht gelassen habe.
Und Botta spricht ja auch von Bauspekulation. Was ist da dran?
Ja, er spricht auch von Bauspekulation. Das ist ein Thema, was immer wieder in Tessin diskutiert wird. Und zweifellos legt er da seine Finger in eine Wunde. Also diese Bauspekulation, in der man natürlich Grundstücke maximal ausnutzt und Überbauungen macht, das ist schon ein Problem. Botta sagt, am Ende werde so die Landschaft zerstückelt. Und er spricht gar von einer Barbarei der Bauspekulation. Das sind schon harte Worte.
Und er macht auch konkrete Beispiele dazu.
Ja, Botta nennt insbesondere zwei Gebiete oder Zonen, die ihm wahrlich ein Dorn im Auge sind. An erster Stelle ist der Pian Scairolo, das ist diese Ebene bei Lugano, wo heute sehr viele Supermärkte, Geschäfte und Firmensitze sind. Seit den 1970er Jahren ist diese Fläche extrem gewachsen als Industriegebiet. Es war mal ein Ackerland, aber es gab eben keinerlei Planung dort. Ein Landwirtschaftsweg wurde nach und nach zu einer Hauptverkehrsstraße, ohne dass irgendwelche planerischen Gegebenheiten dort vorlagen. Das wird von ihm schwer kritisiert. Es ist wirklich ein Musterbeispiel einer Unplanung, kann man sagen. Das zweite Beispiel, was er nennt, ist dann das Zentrum von Lugano. Er sagt, Lugano habe sich leider auch nicht gut entwickelt und die Stadt, so wird es zitiert im Artikel, sei stumm und in gewisser Hinsicht metaphysisch. Wenn man nachts durchlaufe, sehe man eben wenig Lichter von Wohnungen, wo Menschen leben und das sei doch ein bisschen traurig. Wir wissen, Lugano sind sehr viele in den Gürtel gezogen, also mehr in die Agglomeration, aber der Kern selber, das ist ein Problem, der ist eigentlich nicht mehr bewohnt von Einheimischen, nur noch sehr wenige, kann man sagen.
Gerd Lob, wechseln wir von der Raumplanung im Tessin zum Sport, genau genommen zur AC Bellinzona. Der langjährige und umstrittene Präsident Gabriele Giulini hat diese Woche seine lang erwartete, muss man sagen, Pressekonferenz abgehalten. Sie waren dabei. Was hatte denn Giulini der Öffentlichkeit mitzuteilen?
Ja, das haben wir uns alle gefragt, die wir gekommen sind. Man erwartete eigentlich, dass er eine frohe Botschaft überbrächte für den konkursierten Club. Und er hat am Ende dann auch ein Papier gezeigt, wo er meinte, hier ist der Vertrag, den wir am 8. Juni unterschrieben haben. Eine internationale Investorengruppe wolle Geld geben für diesen Club, aber das Geld sei eben nicht eingetroffen. Das war am Ende seine Botschaft. Ich denke, es ging vor allen Dingen ihm darum zu zeigen, dass er etwas tut, dass er etwas macht für diesen Club. Er war ja sehr in den letzten Monaten in die Kritik geraten. Auch die Kritik, dass er diese ganze Situation sehr intransparent bewirtschafte.
Und hat er zu diesem Vorwurf Stellung bezogen?
Ja, das hat er gemacht. Er hat nämlich die letzten 6 Monate Revue passieren lassen, hat im Detail gesagt, was er gemacht hat, mit welchen Leuten er sich getroffen hat, ohne dann aber Namen zu nennen. Er jettete um die Welt, war in New York hier und da. Und das hat er alles ziemlich theatralisch, muss man sagen, dann in dieser Pressekonferenz ausgebreitet. Ich hatte das Gefühl, Er wolle eben da vor allen Dingen seinen Ruf retten, seinen Ruf, dass er sich wirklich für Bellinzona einsetzt. Das war ihm wichtig, aber es ist ihm leider bisher nicht gelungen, da wirklich die finanziellen Mittel aufzutreiben.
Und Sie waren ja persönlich an dieser Medienkonferenz. Welchen Eindruck hat Giulini bei Ihnen hinterlassen?
Ja, es war schon eindrücklich, muss man sagen, weil er schien mir als ein Mann, als Präsident dieses Clubs sehr alleine zu sein. Nur kurz tauchte ein Anwalt auf, der aber sagte, er sei mehr als Freund da, hat etwas dann geklärt, ging aber gleich wieder weg. Er hatte also wirklich niemanden um sich herum. Das war auffällig und er schien wie einer, der ans Ende gekommen ist. Und er hat ja die AC Bellinzona übernommen mit den besten, sage ich mal, Vorsätzen. Er wollte Spieler kreieren, die sich auch für Theater interessieren, die sich für Literatur interessieren. Er hat eine kleine Bibliothek eingerichtet. Er hatte wirklich eine Vision von diesem Club. Und ja, er ist mit dieser Vision gescheitert. Er wollte sich nochmal zeigen und der Kritik den Wind aus den Segeln nehmen. Aber man hatte trotzdem den Eindruck, irgendwie ist seine Zeit wohl endgültig abgelaufen.
Blicken wir zum Schluss noch nach Locarno. Da ist in der Badeanstalt am Lido ein neuer Trakt eingeweiht worden. Sie haben sich das Bauwerk anschauen können. Wie sieht das denn aus?
Ja, es sieht sehr schön aus, muss man sagen. Und zwar geht es darum, dass eben die Lido von Locarno jetzt eine zweite Bauetappe hat eröffnen können. Ab diesem Wochenende können dann auch die Gäste kommen. Es ist ein Solebad, es ist ein Spa-Bereich, Wellness. Und das Ganze, muss man sagen, ist doch sehr elegant gelöst worden, auch mit sehr vielen einheimischen Materialien. Und es gibt immer wieder Öffnungen nach außen, dann mit dem Blick auf den See. Also ich glaube, Locarno und das Centro Balneare hat dadurch einen wirklichen Pluspunkt bekommen. Und es hat ja auch lange genug gedauert. Ich muss daran erinnern, dass es 15 Jahre gedauert hat mit Planung und Verwirklichung dieses ersten Teils, also Ewigkeiten. Im Mitte Juni wurde auch der große Wasserpark Splash und Spa in Rivera eingeweiht, der ja auch einen großen Wellness-Trakt hat. Und jetzt eben diese zweite Etappe vom Lido Locarno. Vielleicht ist es etwas ungewöhnlich, dass diese Warmwasserbäder gerade im Juni und Juli öffnen, wo ja in der schönen Jahreszeit die Leute eher nach draußen gehen, an die Flüsse und Seen. Aber wie wir ja wissen, dieses Jahr ist das Wasser besonders kalt in den Tessiner Flüssen und Seen wegen der späten Schneeschmelze. Vielleicht ist das auch ein Vorteil für diese Warmwasserbäder.
Sagt Gerhard Lob. Die Woche im Tessin und der Romandie. Diese Rubrik finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter srf4news.ch.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.